Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, nämlich Anna Reiners. Mit ihr sprechen wir über die Kreislaufwirtschaft. Denn wir Menschen muten der Erde zu viel zu. Zu viel Müll, zu viel CO2, zu viel Verbrauch. Wir leben quasi über unsere Verhältnisse. Das Wirtschaftswachstum setzt steigenden Konsum für noch mehr Wachstum voraus. Ein Dilemma. Anna ist Gründerin von Solve Circular, mit dem sie Unternehmen in ihrer Transformation zur Kreislaufwirtschaft berät. Sie hilft ihnen, die Innovationspotenziale in der Kreislaufwirtschaft für Unternehmen zu identifizieren, diese zu nutzen und umzusetzen. Da die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft letztendlich in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren mündet, hat sie zusätzlich mit zwei Kolleginnen die Initiative Circular Black Forest ins Leben gerufen, um ein Multi-Akteur-Netzwerk aufzubauen, das die sektorübergreifende Entwicklung von kreisläufigen Lösungen erleichtern soll. Aber genug Intro von meiner Seite, wir legen jetzt direkt los. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wie stehst du denn persönlich zur Nachhaltigkeit?
Ja, Lisa, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Das ist mein erster Podcast. Insofern möge man mir verzeihen, wenn es das eine oder andere Mal haken sollte. Jetzt aber zu deiner Frage. Ist gar nicht so einfach, denn letztendlich definiert jeder Nachhaltigkeit ja so ein bisschen anders. Also ich bin überzeugt davon, dass unser Ziel sein sollte, dauerhaft einen nachhaltigen Zustand zu erreichen, damit wir alle im Einklang, also miteinander und mit der Natur leben kann. Und letztendlich, also um diesen Zustand zu erreichen, glaube ich, braucht es eine ganze Menge Mut auch, um neu zu denken, umzudenken und Lösungen zu entwickeln, die letztendlich zu diesem lebenswerten Leben führen. Und also ich hatte heute Morgen ein Gespräch, das war ganz interessant, mit einem Kollegen von mir, der hat ein Bild gebracht, was ich an der Stelle vielleicht mal von dir ganz kurz erzählen kann. Und zwar hat er gesprochen von, es gibt ja diese Spiele, wo diese Kugeln immer in Bahnen laufen müssen. Ja, und es geht jetzt letztendlich darum, dass wir irgendwie schaffen, diese Kugeln aus diesen gewohnten Strukturen irgendwie mal in andere Richtungen zu lenken und eben so, Umstrukturierungen vornehmen können, die dann letztendlich diesen zu mehr Nachhaltigkeit, zu so einem nachhaltigen Zustand führen können.
Finde ich super spannend, auch dass du gerade diese Metapher mitgebracht hast, weil ich glaube, dass jetzt viele sich genau dieses Kugelspiel im Kopf vorgestellt haben und so überlegt haben, wie könnte man diese Kugeln denn konkret verändern. Den war auch ganz spannend. Du hast ja auch gerade gesagt, dass jeder irgendwo ja ein etwas anderes Verständnis von Nachhaltigkeit hat. Demnach auch die Frage, bemerkst du denn in deinem privaten Umfeld ein Umdenken in Richtung mehr Nachhaltigkeitsbewusstsein?
Ja, also absolut. Ich würde sagen, vor allen Dingen im Bereich von wiederverwendbaren Produkten, also ob das jetzt Putzutensilien sind oder die Tupperdosen auf dem Markt, Secondhand-Möbel, dass man irgendwie doch versucht, auf das Auto zu verzichten. Ich glaube, oder regional einzukaufen, ist vielleicht auch noch ein anderes Beispiel. Also ich glaube, dass sich da definitiv was bewegt. Jetzt kann es natürlich sein, dass der ein oder andere behaupten würde, dass ich mich ja auch in einer Bubble befinde, dadurch, dass ich ja beruflich mich auch mit diesem Thema auseinandersetze. Und ja, klar, also die Leute um mich herum wissen ja auch, dass ich mich mit dem Thema beruflich beschäftige. Das heißt, dass dann bei mir auch viele Zeitungsartikel und Doku-Tipps rund um das Thema letztendlich landen, auf die mein privates Umfeld gestoßen ist, die sich selbst angeschaut haben und dann eben auch gerne an mich weiterleiten.
Ja, auch wenn ich dich jetzt zu Beginn in wenigen Sätzen selbst vorgestellt habe, kannst du das natürlich deutlich besser. Du hast gerade auch schon gesagt, du befindest dich ja da eventuell in deiner eigenen Bubble. Deshalb erzähl doch mal kurz, Circular Black Forest, du und dein Team.
Ja, sehr gerne. Also das Ziel von Circular Black Forest ist in erster Linie, das Bewusstsein für die Kreislaufwirtschaft in unserer Region zu tragen. Wir haben jetzt auch erstmal mit Nachhaltigkeit angefangen. Nachhaltigkeit ist mittlerweile ja in aller Munde. Und das Thema Kreislaufwirtschaft verbinden viele noch nur mit Recycling. Das liegt auch an dem Kreislaufwirtschaftsgesetz hier in Deutschland. Und deswegen, und ich weiß, darauf stehen die meisten nicht ganz so, wird aber häufig auch eher der englische Begriff Circular Economy verwendet. Und das eben hauptsächlich, um diese Begriffe voneinander zu trennen und damit zu sagen, dass es bei der Circular Economy oder von mir aus Kreislaufwirtschaft 2.0 nicht nur ums Recycling geht, sondern auch darum, Produkte anders zu designen und Produkte und Materialien, solange es geht, im Kreislauf zu halten. Also zum Beispiel auch durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung und so weiter. Und dann ist es eben so, dass ein Produkt allein nicht zirkulär sein kann, sondern nur ein System. Da wir ja zum Beispiel Rückführungsmechanismen brauchen oder Sekundar-, Rohstofflager und so weiter. Und für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ist dann essentiell letztendlich, dass wir gemeinsam ganzheitliche Lösungen entwickeln, also die Kugel aus der Bahn lenken sozusagen. Und da steht eigentlich hinter der Idee von Circular Black Forest eben, wie du auch eingangs erwähnt hast, ein Multi-Akteurs-Netzwerk aufzubauen mit Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, die gemeinsam ein tiefes Verständnis entwickeln von dem, was gebraucht wird und somit dann dazu beitragen können, dass die Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft gelingt.
Du hast ja schon viele Punkte aufgegriffen, die wir jetzt im weiteren Verlauf unserer Aufnahme nochmal einzeln herauspicken. Aber jetzt würde ich gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt noch weiter zurückgehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast haben, die, mit dem Gedanken spielen, sich tatsächlich auch selbstständig zu machen. Dieser Trend ist ja doch jetzt da. Es erfordert zwar auch viel Mut, aber dennoch scheint diese Bewegung jetzt wirklich auch so reif an der Zeit zu sein, sich diesem Gedanken anzunehmen, wenn man sich das vielleicht schon immer erträumt hat. Deshalb, wie war denn der Schritt für dich, als Vollzeitangestellter bei einer renommierten Firma hin zur Selbstständigkeit? Und wie geht man dieses Vorhaben am besten an?
Also für mich war das ein sehr guter Schritt, um das kurz und knackig zu sagen. Und ich einfach machen. Ne? Also am Anfang gibt es natürlich allerlei Organisatorisches, also ob das jetzt Versicherungen sind, Rentenversicherungen auch tatsächlich. Man kann sich für einen Gründungszuschuss bewerben und so weiter. Aber davon mal abgesehen, also was für mich das Interessante war, ist, dass ich, wenn man sich darauf einlässt, sich eigentlich immer der nächste Schritt ergibt. Ich bin nie in die Situation gekommen, nicht zu wissen, was ich als nächstes machen sollte. Das hat sich immer irgendwie ganz natürlich ergeben. Und insofern, ich kann es jedem nur ans Herzen zu legen, der das vorhat und das auszuprobieren, ist tatsächlich einfach auszuprobieren.
Und gibt es jetzt noch Learnings, also wo du sagst, wenn du jetzt den Schritt nochmal angehen solltest, klar, du hast jetzt gesagt Versicherungen etc., aber wirklich so Meilensteine oder wirklich Dinge, wo du sagst, das hast du gelernt oder Fehler, die du gemacht hast, die man jetzt wirklich ganz grob zusammenfassen kann, wo du sagen würdest, die möchte ich denjenigen mitgeben, die sich das eventuell auch trauen möchten?
Also ich bin ein großer Freund der Fehlerkultur und offenzulegen, auf welche Hürden man gestoßen ist und welche Fehler man gegebenenfalls auch gemacht hat. Jetzt muss ich tatsächlich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ganz grundsätzlich, erstmal fange ich vielleicht mit den Tipps an, ja? Also ich finde, das A und O, wenn man sich selbstständig macht, ist eben, sich ein Netzwerk aufzubauen. Also das ist echt alles. Ich habe letztes Jahr so unfassbar viele Veranstaltungen besucht und mein Netzwerk aufgebaut. Und ich bin eigentlich auch gar keine Einzelkämpferin. Insofern passt diese Selbstständigkeit im ganz eigentlichen Sinn nicht wirklich zu mir, ne? Ich habe mich aber auch wirklich nur am Anfang alleine gefühlt. Dadurch, dass ich direkt von Anfang an sozusagen dieses Netzwerk gesucht habe, die Gespräche gesucht habe und den Austausch, habe ich mittlerweile viele Kolleginnen, also natürlich nicht im traditionellen Sinne, mit denen ich mich aber regelmäßig austauschen kann und mit denen ich auch gemeinsam gewachsen bin letztendlich. Und ich bin persönlich total dankbar dafür, welche Menschen ich auf diesem Weg treffen durfte und auch welche Erfahrungen ich machen konnte, auch für mich ganz persönlich. Ne? Und jetzt nochmal zu den Fehlern zurück. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu bestimmen, dadurch, dass wie gesagt, so funktioniert hat, ein Schritt hat den nächsten irgendwie ergeben. Und klar gab es mal Momente, wo ich etwas nicht zu 100% so gemacht habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und tatsächlich, das hängt dann natürlich auch ganz doll mit der Persönlichkeit irgendwie zusammen. Aber ich bin teilweise schon, also ich habe schon sehr hohe Erwartungen an mich selbst. Und gerade wenn man sich in ein Thema einfuchst oder so etwas Neues probiert wie eine Selbstständigkeit, dann muss man sich, glaube ich, selbst eingestehen, dass nicht immer alles von Anfang an perfekt und immer großartig funktionieren kann, sondern dass es halt darum geht, zu lernen und sich immer weiterzuentwickeln und das eben auch zu akzeptieren und letztendlich, ja, ne, das auch wirklich sozusagen anzunehmen, und dann funktioniert das alles direkt von Anfang an viel besser.
Und gibt es dann auch überregionale Initiativen, jetzt vor allem mit Blick auf unsere Region hier in der Ortenau, südlicher Oberrhein in Deutschland, die du vielleicht nennen möchtest, wo man sich hinwenden kann, die einen dabei unterstützen oder dich konkret unterstützt haben?
Also ich glaube, ich habe am Anfang mal einen Gründungsgutschein vom Steinbeis genutzt und habe dadurch ein paar kostenlose Coachings bekommen. Es gibt sicherlich noch viel mehr, von denen ich vielleicht nicht wusste und ich vielleicht hätte noch ein bisschen mehr recherchieren sollen. Aber grundsätzlich habe ich mir halt immer zusammengesucht, was ich dachte, was für den nächsten Schritt, auch die nächste persönliche Entwicklung sozusagen wichtig ist. Und habe mich dementsprechend dann weiterentwickelt. Aber so regional jetzt ganz konkrete Initiativen fällt mir ansonsten jetzt bis auf diesen Gründungsgutschein vom Steinbeiß nichts mehr ein.
Also danke für den kleinen Schwenk in diesen Weg zur Selbstständigkeit. Dann lass uns wieder zurück zu dem eigentlichen Fokus von heute kommen. Denn der nachhaltige Wandel wird gefordert durch den stattfindenden Klimawandel und durch die globale, europäische sowie deutsche Klimapolitik, um es mal jetzt kurz zu fassen. Eine wichtige Rolle dabei spielt ja die Kreislaufwirtschaft, über die wir heute sprechen. Also wird ja auch Cradle to Cradle genannt, C2C. Also da gibt's ja mittlerweile auch schon sehr viele Begrifflichkeiten. Jetzt ist die Kreislaufwirtschaft ja ein Modell der Produktion und des Verbrauchs, wie du auch zu Beginn gesagt hast, bei dem bestehende Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird sozusagen der Lebenszyklus der Produkte verlängert. Woher stammt denn dein Interesse zu diesem Thema und welche Rolle spielt die Innovation in diesem Konstrukt für dich?
Ja, also super, dass du das jetzt nochmal im Detail auch ausgeführt hast. Denn ich wollte gerade schon einsteigen und sagen, Cradle to Cradle ist ja letztendlich ein Design-Framework und konzentriert sich auf die Gestaltung von Produkten und der Beschaffenheit von Materialien. Also es ist ein sehr wichtiger Ansatz zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Und die Kreislaufwirtschaft wiederum bietet aber einen breiteren Rahmen, genauso wie du es jetzt ausgeführt hast, ne? Zieht darauf ab, die Transformation des gesamten Wirtschaftssystems zu gestalten. Und jetzt zu deiner Frage nach meinem Interesse. Als ich damals angefangen habe, also ich bin zufällig eher auf nachhaltige Designprinzipien gestoßen und habe dann immer weiter gelesen, Kreislaufwirtschaft, mir echt viel dazu sagen, sozusagen durchgelesen und fand es dann einfach unfassbar einleuchtend. Ja, der Ansatz ist so logisch, weil er uns dabei helfen kann, zu dem eben auch eingangs beschriebenen nachhaltigen Zustand zu kommen. Und ich habe hier eben auch eingangs erwähnt, dass es dafür ein Umdenken und ein Neudenken braucht, dass wir Lösungen entwickeln müssen, die dann unser zukünftiges Leben unterstützen. Und dafür brauchen wir natürlich auch irgendeine Art von Bild von der Zukunft, also von einer positiven Zukunft. Und Nachhaltigkeit bedeutet oder muss ja nicht nur Verzicht und Vermeidung bedeuten. Und genau darin liegt eben auch dieser Innovationsgedanke. Und das ist ja mein anderes Steckenpferd, das ist ja eigentlich mein Hintergrund, Innovationsmanagement. Was können wir anders machen? Und das eben gemeinsam zu verbinden, Kreislaufwirtschaft und Innovation, dass das auch so gut zusammenpasst, das war dann einfach passend für mich. Und darauf wollte ich mich jetzt in meiner Selbstständigkeit sehr fokussieren.
Jetzt birgt ja die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft im Unternehmen beispielsweise auch viele Vorteile, wie jetzt die Ressourcen im Kreislauf zu halten. Dadurch wird weniger Energie für die Herstellung neuer Materialien benötigt, weniger Ressourcen werden verschwendet. Das kann natürlich dann zu der Verringerung der Treibhausgase führen, zu einem Rückgang der Rohstoffgewinnung und so weiter. Welche weiteren Vorteile möchtest du denn nennen, um Unternehmen zum Handeln zu motivieren und zu überzeugen?
Jetzt hast du ja echt schon ein paar große genannt. Also Sie können natürlich dadurch, dass Sie weniger Energie einsetzen müssen, weniger Primärrohstoffe gegebenenfalls auch einsetzen können, Kosten sparen, ganz klar. Dann damit auch den CO2-Fußabdruck, wie du schon gesagt hast, weiter verringern. Sie können durch innovative Geschäftsmodelle, beispielsweise alternative Revenue Streams etablieren und gegebenenfalls auch tiefere Kundenbeziehungen dadurch aufbauen. Sie können auch Ihre Hebelfunktion nutzen und zu einem Umdenken bei Ihren Lieferanten und Kunden beitragen. Also überhaupt können Sie einen sehr großen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten und vor allen Dingen ja auch für den Mittelstand sehr wichtig, für die mittelständischen Familienunternehmen zur Enkeltauglichkeit.
Jetzt habe ich tatsächlich noch was im Kopf und ich war letztens bei einem Unternehmeraustausch und da wurde tatsächlich, ja, da ging es dann drum mit dieser Nachhaltigkeitsberichtspflicht etc., wann man davon betroffen ist, was da alles an Regulatorik auf einen zukommt und dass natürlich dieser Aufwand auch extremst mit Zeit und damit natürlich auch Kosten verbunden ist. Und da hat man mir dann wirklich die Frage gestellt, die lautete, ob ich denn denke, dass diese regulatorische Peitsche vielleicht in wenigen Jahren schon wieder Vergangenheit ist. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, vielleicht auch ein bisschen über diese Naivität, weil ich habe dann in dem Moment gar nicht genau gewusst, was ich antworten soll. Ich habe dann gesagt, ja, also der EU Green Deal ist bis 2050 ausgelegt, die Klimastrategie in Deutschland bis 2045, in Baden-Württemberg bis 2040. Insofern fangen wir ja gerade erst an, demnach gehe ich sehr stark davon aus, um jetzt nicht nur vom Klimawandel zu sprechen, dass es eben nicht so der Fall ist. Aber demnach, also wenn die Kunden und die Unternehmen noch nicht, oder sage ich mal, diese Treibhausgaseffekte, den Klimawandel wirklich ja noch gar nicht so realisieren, egal was gerade alles auf der Welt passiert, dann nennst du wirklich diese Ressourcensparvorteile mit Blick auf Kosten und Energie, oder?
Ja, also unter anderem, die Frage ist halt immer, also jedes Unternehmen hat natürlich ein wirtschaftliches Interesse und fragt sich, was es davon hat. Und entweder ist sozusagen dieser regulatorische Druck von außen da, wie mit den Regularien, die du jetzt eben aufgeführt hast und von denen es auch in Zukunft immer mehr geben wird. Auch im Bereich Kreislaufwirtschaft werden die Regularien, also da ist schon viel passiert, aber da kommt auf jeden Fall noch mehr und es wird immer konkreter. Also ich würde auch sagen, es hat jetzt gerade erst angefangen und deswegen macht es auch Sinn, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen, auch wenn man vielleicht noch nicht unbedingt in die Berichtspflicht fällt. Genauso auch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft sich jetzt schon auseinanderzusetzen, auch wenn die Regularien noch nicht final verabschiedet sind. Genau, und der andere Punkt sind eben, gut, was heißt das eigentlich für mein Portemonnaie, ne? Deswegen Kosteneinsparungen sind natürlich ein klarer Vorteil, wenn man Energie einspart, wenn man Primärrohstoffe einsparen kann, dann ist das auf jeden Fall auch ein Kostenvorteil. Also ich finde es sehr wichtig zu betonen, dass in der Kreislaufwirtschaft auch ein ökonomisches Potenzial drin liegt, was es zu entfalten gilt letztendlich. Genau, und wenn man sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt und die Regularien, klar, das ist unfassbar viel Aufwand und unfassbar viel Arbeit, aber da verbirgt sich auch wirklich, also ich plädiere dafür, das als Chance zu sehen, diesen durchdacht, sich wirklich Gedanken zu machen, wie man sein Geschäftsmodell und sein Unternehmen in die Zukunft führen kann, um dann in Zukunft unabhängiger zu sein von Lieferengpässen, Lieferketten und so weiter und eben ja, damit widerstandsfähiger wird und einfach weiß, dass das Unternehmen und das Geschäftsmodell, dass man die Mitarbeiter und sowas, man hat ja auch wirklich eine Verantwortung, dass das in Zukunft weitergehen kann. Weil wenn man nichts tut, dann sieht es, glaube ich, eher dunkel aus am Horizont.
Welche nächsten konkreten Schritte empfiehlst du denn jetzt Unternehmen, die sich dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft annehmen möchten? Also gibt es da so Dinge, wo du sagst, die kann man schon vorbereiten tun, bis man vielleicht sogar mit dir zusammenarbeitet oder auch wenn man jetzt einfach für sich als Unternehmen sagt, ich möchte mal prüfen, inwiefern die Kreislaufwirtschaft dieser Gedanke bei mir überhaupt zu verinnerlichen ist. Also gibt es da konkrete Dinge, die du mit an die Hand geben kannst?
Ja, also erstmal sind Sie natürlich alle herzlich eingeladen, zu unserer nächsten Auftaktveranstaltung in Offenburg am 13. September zu kommen. Da führen wir ja dann detaillierter ins Thema Kreislaufwirtschaft ein und haben auch interessante Vorträgerinnen zum Thema. Und was wir auch machen werden, ist tatsächlich direkt ins Brainstorming, ins gemeinsame Brainstorming zu kommen, um eben auch zu zeigen, wir sind auch keine weitere Vortragsreihe oder sowas, sondern bei uns geht es darum, ins Doing zu kommen, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Insofern hier nochmal ganz offiziell die herzliche Einladung, zu unserer Auftaktveranstaltung zu kommen. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass zu verstehen, wo man momentan steht und welche Potenziale, wie du schon gesagt hast, in der Kreislaufwirtschaft liegen. Also sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie schon gesagt, regulatorisch ist schon was passiert und da kommt in Zukunft noch mehr. Es gibt sicherlich auch schon Maßnahmen, auf denen man aufbauen kann, die auch in der DNA mitunter von mittelständischen Unternehmen liegen, wie beispielsweise Wartung und Reparatur. Und da ist eben die Frage, wie man darauf aufbauen kann, was es vielleicht darüber hinaus noch gibt, um eben ja die Kreislaufwirtschaft oder Kreislaufprozesse ins Unternehmen zu integrieren. Und das klingt jetzt alles vielleicht einfach und ich kann ja hier jetzt auch nicht in die komplette Tiefe gehen, aber es ist hochkomplex, nur um das mal an irgendeiner Stelle zu sagen. Ne? Wenn man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen und erste Schritte geht, dann so wie bei meiner Selbstständigkeit, ergibt sich dann immer der nächste Schritt automatisch und Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, auseinandersetzen muss, wo man vielleicht auch gemeinsam in Verbandsarbeit oder sowas Dinge erwirken muss und so weiter und so fort. Also wichtig ist einfach nur, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu verstehen, was das bedeutet. Eine ganz essentielle Frage ist auch, sich am Anfang, also im Produktdesign schon zu fragen, was passiert mit dem Produkt am Lebenszyklusende, wie kann man zum Beispiel sicherstellen, dass es rückgeführt wird und Teile wiederverwendet werden können. Ne? Also ich finde, das ist eine ganz gute Anfangsfrage sozusagen, um mal so diesen Kreislaufgedanken ins Laufen zu bekommen.
Also du hast gesagt, das klingt jetzt wahrscheinlich alles ganz einfach. Für den einen oder anderen tut es bestimmt nicht. Also klang jetzt insgesamt doch sehr aufwendig.
Also, sehr gut.
Gibt es denn spezielle Methoden für diesen Prozess, die du anwendest, um das mit den Kunden anzugehen? Also nicht im Detail, sondern vielleicht einfach in so übergeordneten 3, 4, 5 Schritten?
Ja, also jetzt hast du gesagt, ich soll das in 3, 4, 5 Schritten sagen, das kann ich gerne tun, aber vielleicht auch, um einfach so ein bisschen aufzuzeigen, was in dem Bereich getan wird und was da ist. Ja, also eine bestimmte Vorgehensweise gibt es nicht. Momentan wird an der Normungsroadmap für die Circular Economy gearbeitet, die dann eine Blaupause für die Transformation zur Circular Economy werden soll. Da werden dann Guidelines erarbeitet zur Digitalisierung Geschäftsmodellen, aber auch zu bestimmten Produktgruppen wie Batterien, Verpackungen, Kunststoff und viele weitere. Aber insgesamt stehen wir ja noch recht am Anfang. Na, und es gibt viele Methoden, also von Ökodesign-Prinzipien zum Produktdesign über Lifecycle-Assessments, um die realen Auswirkungen eines Produkts zu messen, um Materialfluss-Kostenanalysen, um dann auch die wirtschaftlichen Vorteile hinter Änderungen zu verstehen. Also nur um einige zu nennen. Ne? Und jetzt ganz persönlich, ich habe einen sogenannten Circular Design Sprint entwickelt. Ne? Ein Design Sprint ist eine Innovationsmethode, mit der man innerhalb von wenigen Tagen zu einer ganz konkreten Lösung kommt. Und ich habe eben diese Innovationsmethode genommen und mit erweiterten und angepassten Methoden aus dem Design Thinking, also auch Innovation, die dann speziell auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sind, so habe ich dann diesen Circular Design Sprint letztendlich aufgebaut. Und es funktioniert innerhalb von 3 Tagen. Am ersten Tag generiert man in einem interdisziplinären Team ein gemeinsames Verständnis vom Ist-Zustand, identifiziert die Potenziale für die Kreislaufwirtschaft und leitet dann eine Projektvision ab. Am zweiten Tag werden dann anhand nachhaltiger Designstrategien viele zirkuläre Ideen generiert, die dann erst in kleine einzelne Konzepte und später am dritten Tag dann zu einem ganzheitlichen, kreislauffähigen Konzept verbunden werden. Dann gibt es noch einen Evaluationsplan und eine Roadmap mit nächsten Schritten, damit auch jeder weiß, wie es genau weitergeht. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel von einem ganz konkreten Ansatz, den ich entwickelt habe, um eben einfach anzufangen. Das ist das Wichtigste.
Ja, Anna, also ich könnte ja noch stundenlang zuhören. Ich habe auch unfassbar viele Fragen im Kopf, die ich dir eigentlich noch gerne stellen wollen würde. Also vielleicht gibt es ja mal einen Teil 2.
Ja.
Oder die Fragen von den Zuhörenden können ja dann an dem 13. September, hast du vorhin gesagt, auch gerne dann in Persona gestellt werden. Denn wir nähern uns tatsächlich dem Ende unserer Folge. Und ich möchte ja noch eine Frage stellen und die lautet, hast du ein Zitat, das dir wichtig ist und das uns alle leiten könnte?
Ui. Also ich muss zugeben, dass ich lange keins hatte, aber ich bin letztens über eins gestoßen, das mein lieber Kollege Jan Schmiermund verwendet hat. Und zwar ist es von Marshall McLuhan und heißt, Vorsicht, jetzt kommt das erst auf Englisch, There are no passengers on spaceship Earth, we are all crew. Und übersetzt heißt es dann, es gibt keine Passagiere auf dem Raumschiff Erde, nur Besatzung. Und im Grunde heißt das, ja, dass wir alle angehalten sind, die Veränderung zu sein, um unseren Planeten zu erhalten. Es braucht einfach jeden von uns mitzumachen und verantwortungsbewusst zu handeln. Und das finde ich richtig und wichtig und deswegen das Zitat so gut.
Finde ich sehr gut, gefällt mir richtig gut. Ich habe nämlich kürzlich auch ein Buch gelesen von Maya Göpel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kennst du die Autorin?
Habe ich bestimmt auch gelesen, ja.
Ich finde sie so genial. Ich finde ihre Ansichten auf die Welt auch wirklich toll. Und auch, wie sie das Ganze rüberbringt, jetzt gar nicht in so einer sturen Art und Weise oder in so einer religionsmäßigen Ansicht, sondern auch gar nicht übertrieben, sondern wirklich so die klaren Fakten präsentiert. Und ich finde, sie macht das genial. Und da sagt sie ja auch zum einen, dass wir alle sogenannte Wirks sind. Also wir wirken alle gemeinsam und wir können nur als gemeinsame Wirks quasi schaffen, diese Gesellschaft, die Organisation, die Wirtschaft zu verändern. Und so ähnlich ist es ja auch, ne? Auch wenn man oftmals denkt, dass das eigene Handeln eigentlich viel zu klein ist oder was kann ich als Einzelperson schon bewegen? Es ist dann tatsächlich die Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam wirken, im positiven Sinne, dass wir was verändern können.
Genau so ist es.
Du hast jetzt auch tatsächlich noch die Möglichkeit, unseren Zuhörenden zum Abschluss etwas mitzugeben. Was wäre denn das?
Vielleicht jetzt tatsächlich im Zusammenhang mit dem, was du jetzt auch noch mal gesagt hast. Ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, systemisch zu denken. Also das heißt, Zusammenhänge zu erkennen und uns unserer Auswirkungen auf andere bewusst zu werden. Also, dass man öfter mal innehält und sich fragt, wenn ich das jetzt tue, welche Auswirkungen habe ich damit auf andere Menschen, Lebewesen und auch auf die Natur? Ich glaube, das ist echt so ein A und O und das sind wir gar nicht mehr so sehr gewöhnt. Wir lernen in der Schule eher analytisch zu denken, alles in einzelne und kleine Teile zu zerteilen sozusagen, aber Dinge auch in ihrem Kontext zu sehen und das einfach anhand von uns selbst mal auszuprobieren. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig.
Finde ich auch sehr gut. Also ich kann mich ja mit allem sehr gut identifizieren und ich habe jetzt abschließend da witzigerweise noch was im Kopf. Es ist ja auch so ein bisschen ähnlich, ja, wenn man auf LinkedIn oder wo auch immer, auf welchen Kanälen, dieser Algorithmus, der einfach dahinter steht, ist ja auch so ein Wirkungszusammenhang. Heißt, ich würde mir da auch oft wünschen, dass Menschen jetzt natürlich auch im privaten Leben und im beruflichen Leben mehr über die Konsequenzen des eigenen Tuns denken, aber einfach nur mal, um eine Metapher zu geben, ja, also du bist in deinem LinkedIn-Feed und klickst ganz willkürlich diverse Beiträge, die ja dann wiederum anderen angezeigt werden und am Ende beschwert sich jeder, dass LinkedIn eigentlich mittlerweile komplett vermüllt ist und irgendwie so ein zweites Instagram geworden ist. Ja, aber die Menschen haben es ja dazu gemacht. Also sie bestimmen ja den Algorithmus, sie bestimmen ja ihren Feed. Und wenn man einfach ohne nachzudenken quasi Dinge liked und teilt, dann ist es nur eine Eigendynamik, die sich entwickelt. Also, sorry, ich wollte jetzt dein letztes Statement hier nicht löschen, aber das nee, kam jetzt gerade noch.
Absolut, es sind die Zusammenhänge und die Auswirkungen, über die man sich am besten im Vorhinein auch Gedanken macht. Und auch deswegen ist es halt so wichtig, dass man zusammenkommt und gemeinsam an Lösungen arbeitet, um eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven reinzubekommen, ne? Dass auch diese ganzen Zusammenhänge erkannt werden können und dann diese ganzheitlichen Lösungen entwickelt werden können, die dann auch langfristig uns tragen können. Und nicht, es geht nicht darum, einfach immer nur noch irgendwelche Symptome mit Pflaster zu bekleben, denn ja, irgendwann brechen die Systeme nämlich dann zusammen. Wenn wir das wirklich richtig machen wollen, dann ist es zwar komplex, da müssen wir ein bisschen anders denken wieder, aber das schaffen wir ganz sicherlich. Wir haben schon viele Sachen geschafft und da habe ich auch Vertrauen und eine große Portion Optimismus trotz alledem.
Liebe Anna, herzlichen Dank für die Einblicke und vor allem auch deine Zeit für unseren Podcast. Und es hat mich wirklich sehr gefreut. In diesem Sinne sage ich auch schon bis bald an unsere Zuhörenden und bleibt nachhaltig. Tschüss, Anna.